Vela Dhammatava Kunyabihari. Dhammatava Kunyabihari. Gopidana Vallabha Sivadadade. Gopijana Vallabha Sivadadade. Yasoda Nandana Braja Jana Sanjana. Yasoda Nandana Braja Jana Sanjana. Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Punya Vihari. Jaya Radha Madhava Punya Vihari. Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Chila Prabhupada, Jaya Gaura Nitai, Jaya Gaura Nitai, Gaura Nitai, Jaya Gaura Nitai. Jaya Radha Madan Mohan, Radha Madan Mohan, Radha Madan Mohan, Radhe. Jaya Om Vishnu Pada Paramahansa Paravrajakacharya Ashtada Satasi Sima Tisti Vaingres Silabe Charanaravinda Shila Bhakti Vedanta Swami Maharaja Shila Prabhupada Ki Jai Anand Koti Vaishnavrinda Ki Jai Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai Gaur Premanandi Hari Hari Bol. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Guru and Sri Gauranga. All glories to Shrimate Srila Prabhupada. Namam Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Dhimate Bhakti Vedanta Swami Nityanamine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pacharine Nirvishesha Shunyavari Askatya Deshatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shiva Shadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So, Hare Krishna, wir lesen heute Morgen einen Text aus dem ersten Kanto, Kapitel 13. Was ist eigentlich der Text? Ist es 26 oder 27?
27.
Om namo Bhagavate Vasudevaya. Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vasudevaya Ya Svakat Padato Veha Yata Nirveda Atmavan Ridhi Kritava Harim Gehat Pravrajet Sa Narottama Yasvakat Parato Veha Jata Nirvedat Mavan Hridi Kritva Harim Gehat Ravrajet Sanarotama Yasvakat Padato Veha Jata Nirvidatmavan Hridi Kritva Harim Gehat Pravrajet Sanarotama.
Yasvakat
paralato yasva ka parato veha
yasva parato veha
yata nirveda atma
yata nirveda atma
vidikvari veha
vidikvari veha
na prajit sanarottama
prajit sanarottama
Yasvaka parato veha
Yasvaka parato veha
Yata nirveda atmana
Yata nirveda atmana
Vipitva haringeha
Vipitva haringeha
Rajet sanarottama
Rajet sanarottama
Bhattajis, please. Jeder, der Svakat durch sein eigenes Erwachen, Paratava, oder dadurch, dass er von anderen hört, Iha, hier in dieser Welt, Jata, wird, Nirvedaha, gleichgültig gegenüber materieller Verhaftung. Atmavan, Bewusstsein. Hridi, im Herzen. Kritva, genommen von. Harim, der persönliche Gott. Gehad, von zu Hause. Pravrajet, geht fort. Saha, er ist. Narottamaha, der Mensch ersten Ranges. Übersetzung: Derjenige ist zweifellos ein Mensch ersten Ranges, der entweder von sich aus oder durch den Anstoß von anderen erwacht und die Falschheit und das Elend der materiellen Welt versteht, aus diesem Grunde sein Heim verlässt und völlig auf den persönlichen Gott vertraut, der in seinem Herzen wohnt. Unglaublicher Schlocker, ne? Ich lese es nochmal vor. Hier wird also von einem Menschen erzählt, der eine sehr hohe Qualifikation erworben hat. Er ist ein Narottaman, der Beste unter den Naras, der Menschen. Er ist jemand, der entweder von sich aus oder durch den Anstoß, den er von anderen bekommt, erwacht und die Falschheit und das Elend des der materiellen Welt versteht. Versteht einfach, die materielle Welt hat diese Eigenschaften. Da gibt es Falschheit und Elend und das durchdringt alles. Und aus diesem Grunde verlässt er sein Heim. Nun, bis hierhin ist man ein Dira, jemand, der einfach sich nicht durch die Abwesenheit von den materiellen Dingen stören lässt. Er ist einfach, er ist noch nicht unbedingt ein Devotee. Ne? Aber wer all das versteht, also das Elend der materiellen Welt auf der einen Seite und sich dann, hier kommt es, auf den höchsten persönlichen Gott verlässt, der in seinem Herzen wohnt, wer das völlig tun kann, der ist der Narottama, der Beste unter den Menschen. Erläuterung. Es gibt drei Arten von Transzendentalisten, nämlich erstens den Dhira oder denjenigen, der sich durch seine Abwesenheit von der Familie nicht stören lässt. Zweitens, der zweite Transzendentalist ist jemand auf der Lebensstufe der Entsagung. Es ist also ein Sannyasi, der aus enttäuschten Gefühlen nicht in dieser Welt genießen zu können, ein Sannyasi wurde. Das ist der zweite Transzendentalist. Und der dritte ist der aufrichtige Gottgeweihte, der durch Hören und Chanten Gottesbewusstsein erweckt und das Heim verlässt im Vertrauen auf den höchsten persönlichen Gott, der in seinem Herzen wohnt. Die Idee ist, dass die Lebensstufe der Entsagung nach einem Leben enttäuschter Gefühle in der materiellen Welt ein Sprungbrett für den Pfad der Selbsterkenntnis ist. Doch die wahre Vollkommenheit des Pfades der Befreiung ist erst dann erlangt, wenn man gelernt hat, sich völlig auf den höchsten persönlichen Gott zu verlassen, der als Paramatma im Herzen eines jeden weilt. Folgst du, Armin? Ja? Super. Also man kann aus enttäuschten Gefühlen die Welt verlassen, das ist eine Sache. Das mache auch ein Sprungbrett sein für den Pfad der Selbsterkenntnis. Aber die Vollkommenheit ist erst dann erreicht, wenn man sich völlig abhängig macht von der höchsten Persönlichkeit Gottes, die als Paramatma im Herzen eines jeden weilt. Man mag fern von zu Hause in einem finsteren Urwald leben, wie Abenteuer. Doch ein gefestigter Gottgeweihter weiß sehr wohl, dass er nicht allein ist. Der höchste persönliche Gott ist bei ihm und kann seinen aufrichtigen Geweihten in jeder misslichen Lage beschützen. Man soll also daheim hingebungsvollen Dienst ausführen, indem man in der Gemeinschaft reiner Gottgeweihten über den heiligen Namen, die Eigenschaften, die Gestalt, die transzendentalen Spiele, die Umgebung und so fort des Herrn hört und chantet. Das wird uns helfen, unserer Aufrichtigkeit entsprechend Gottes Bewusstsein zu erwecken. Jemand, der sich von solch hingebungsvollen Handlungen materielle Vorteile erhofft, kann niemals auf den höchsten persönlichen Gott vertrauen, obwohl dieser in jedem Herzen weilt. Auch erteilt der Herr Menschen, die ihn wegen materieller Gewinne verehren, keine Weisungen. Der Herr mag solch materialistische Gottgeweihten zwar mit materiellem Gewinn segnen, doch können sie nicht die oben erwähnte Stufe des Gottgeweihten ersten Ranges erreichen. In der Weltgeschichte, besonders in der Geschichte Indiens, gibt es viele Beispiele solch aufrichtiger Gottgeweihter. Sie sind unsere Führer auf dem Pfad der Selbsterkenntnis. Mahatma Vidura ist einer von ihnen und daher sollten wir alle versuchen, den Spuren seiner Lotusfüße zu folgen, um Selbsterkenntnis zu erreichen. Namo Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Semate Bhakti Vedanta Sami Nitti Namine Namaste Sarasvate Deve Kauravani Vajarine Nirvishesha Shunyavadi Paskatyade Satarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Hari Advaita Gadadhara Shivasadi Govaktavinda Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Rama, 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 Rama.
Ja.
Hare Krishna. Also hier wird von jemandem gesprochen, der die wahre Vollkommenheit des Pfades erlangt hat. Und das ist jemand, der es völlig gelernt hat, sich völlig auf den höchsten persönlichen Gott zu verlassen, der als die Überseele im Herzen eines jeden weilt. So, vorne, ich muss mich hier mal richtig hinsetzen. Ich habe es geschafft, ist gut. Natürlich hat dieser Vers eine ausführliche Vorgeschichte. Die ich euch unbedingt erzählen möchte. Dieser Vers ist gesprochen worden von Vidura, Mahatma Vidura. Und zwar spricht er ihn zu seinem Bruder Dhritarashtra. Dhritarashtra hatte viele, viele Versuche unternommen, sein Schicksal zu bekämpfen. Wie wir wissen, war Dhritarashtra blind geboren worden und deswegen an und für sich ungeeignet, als Kaiser die Welt zu regieren. Aber er war sehr angehaftet an diesen Posten. Er wusste, dass der Kaiserthron seinen Neffen, den Pandavas, rechtmäßig gehört. Und er wusste auch, dass die total qualifiziert waren, den Kaiser zu stellen, diese fünf Brüder. Da war Yudhishthira, der von den Menschen geliebt wurde, der göttlicher Herkunft war, der Inbegriff von Religiosität und Dharma war. Und es war klar, der war nach allem Recht und Fug der nächste Kaiser, aber Dhritarashtra, der so angehaftet an seine eigenen Söhne war, weil er in diesem Verständnis war, durch seine Söhne vorzuleben, wollte unbedingt die eigenen Söhne an die Spitze der Regierung bringen und zum nächsten Kaiser machen, besonders den Duryodhana. Nun, dieser Duryodhana war so ein offensichtlicher Fehlschlag, dass jeder das gemerkt hat. Als der geboren wurde, hat er gebrüllt wie ein Esel. Ich meine, Yashoda Gopal brüllt auch, das ist der kleine Sohn von Ananda Vardhan. Er schreit aber lieblich, während der Duryodhana ein furchterregendes, blutgerinnendes Eselsgebrüll von sich gab, als er geboren wurde. Also da wusste jeder, mit dem, der hat nicht alle Tassen im Schrank, der Kleine. Nicht? Da ist ein schwieriger Einfluss, ein schwieriges Kind, sagen wir mal so. Aber ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt. Eines der materialistischen Gedanken ist, dass man durch seine Kinder weiterlebt. Dass man, ich kenne viele Eltern, die also genau die Karriere ihrer Söhne und Töchter verfolgen und dann im Verwandtenkreis angeben mit den Leistungen ihrer Kinder und Söhne, als wären es die eigenen. Man hat das Gefühl, wenn der Sohn was macht, dass Das ist das eigene. Vielleicht kennt ihr das von euren eigenen Eltern, dass sie auch solche Erwartungen in euch hegen. Mach doch mal was Anständiges. Was soll ich denn Tante Gisela, Tante Gesine sagen, wenn die mich fragt? Ich möchte ihr positive Nachrichten über deinen Erfolg weitergeben. So Dritarashtra hat so empfunden, also diese materialistische Neigung gehabt, durch seine von ihm abhängigen Kinder, wie er dachte, weiterzuleben. Nun, er hat dann durch allerlei schlimme Anschläge die Pandavas versucht zu töten, damit sie nicht an den Thron kommen könnten. Da war Gift, Attentate waren da drin, da war Brandstiftung dabei, der hatte also alles veranlasst. Aber seine Pläne schlugen letztendlich allesamt fehl. Er hatte 100 Söhne gezeugt, er war zwar blind, aber seine Zeugungskraft war enorm. Jeder einzelne dieser Söhne, durch die er ja insgeheim hoffte, seine Machtansprüche zu leben, wurde von einem der Pandava, nämlich dem Bhima, getötet auf dem Schlachtfeld. Jeder Einzelne wurde von dem Bhima getötet. Keiner der anderen Pandava hat nur einen Sohn von Dhritarashtra angerührt, weil Bhima den Schwur auf sich genommen hatte, das mache ich. Ich sorge mich um die. Ich kümmere mich darum. Zum Ende der Schlacht von Kurukshetra kam Krishna mit den 5 Pandavas zu Dhritarashtra, dem Blinden. Es war klar, die Krone ging, die Dhritarashtra verwaltet hatte, so ihm gehörte die nicht richtig, er war nur so der Stammhalter, der wartete, bis die nächsten Regenten kamen. Diese Krishna und die Pandavas waren gekommen, um den Segen Dhritarashtra für ihre Amtszeit abzuholen. Und es war klar, Dhritarashtra musste auch nach den Regeln der damaligen Zeit, dem rechtmäßigen Gewinner dieser Schlacht um die Krone, die Krone abtreten. So, Krishna sagte, Dhritarashtra, ich kann verstehen, dass du ein bisschen leidest wegen des unvorhergesehenen Todes deiner 100 Söhne. Aber wir sollten jetzt froh sein. Jetzt ist der rechtmäßige Kaiser, hat sich erwiesen, dass er es ist, Herr Yudhishthira. Und er wird im Interesse aller das Volk regieren. Und du wirst selbstverständlich einen eigenen Palast bewohnen und nicht auf den Komfort eines schönen Alterssitzes verzichten müssen. Dhritarashtra sagte, gut, ich sehe, es ist der Wille Gottes. Ich sehe, es ist dein Wille, o Krishna. Dann kommt meine geliebten Neffen, dass ich euch väterlich und segnend umarme. Dann kamen alle, einer nach dem anderen, vor. Krishna traute dem Frieden jedoch nicht. Als es an der Zeit war, dass Bhima kam und seine segenspendende Umarmung entgegennahm, sagte Krishna: Bring mal die eiserne Statue von dir. Das war eine Statue, an der Duryodhana, der Sohn Dhritarashtras, seit Kindesbein an mit der Keule trainierte. So, der, kennt ihr das von Martial Arts? Da hat man so eine Holzpuppe, auf die man einschlägt, oder einen Sandsack, nicht? Und das war eben eine Statue von Bhima, nicht? Und bring die mal statt deiner, sicherheitshalber. Oh, sagte Dhritarashtra, geliebter Bhima, lass dich väterlich segnen. Bhima gab so die Eisenpuppe da rein. Och, bist du aber stark geworden. Du grausamer Mörder meiner Söhne! Dhritarashtra zermalmte die Eisenpuppe in seinen starken Armen zu ganz feinem Eisenstaub. Was der für eine Kraft gehabt haben muss, Armin. Wenn da Bhima drin wäre, in der Umarmung, wir wissen nicht, was geschehen ist. Vielleicht hätte er auch nur kurz mal eingeatmet. Und dann wären die Hände abgesprungen. Also das kann man bei Bhima nicht ausschließen. Der ist nämlich unglaublich powerful. Aber genau wissen wir es nicht. Und Krishna hat immerhin gedacht, es ist besser, die Eisenpuppe zu schicken. Ihr könnt euch sehen. Ihr könnt an dieser, ich weiß nicht, ob ihr euch für Psychologie interessiert, was der für einen Zorn in sich getragen haben muss. Was der für einen Hass in sich gehabt haben muss. Mangala, das musst du in deinem Psychologieunterricht in Dresden sofort berichten. Nicht als ein Fall von einem groß, stark Angehafteten. Wie siehst du das, Mangala? Das ist unglaublich, was da drin war, nicht? Mangala studiert Psychologie, die kann das beurteilen und euch sagen, was da in ihm wohl vorgegangen ist. Ne? Ja. Krishna, also unglaublich, wenn man sich das mal vorstellt. So angehaftet war er. Selbst Krishna hat ihm diese Anhaftung da nicht so genommen, wenn man das so will. Dhritarashtra wusste ja, dass Krishna Gott ist. Das war ihm klar. Er wusste, das war der Plan Gottes, die Pandavas zu installieren. Das war sonnenklar. Aber seine Anhaftung. Meine Söhne sollen doch regieren. Denn so kann ich durch meine Söhne hindurch weiterleben. War dermaßen stark, dass er nicht hören konnte auf Krishna und auch nicht auf die Arrangierung der Zeit. Das war ja unübersichtlich. Also seine Söhne waren tot. Hare Krishna. Hier könnt ihr sehen, was Anhaftung bedeutet. Ich habe eine Nachricht für euch. Ich weiß nicht, ob ihr schon vor dem Frühstück hören könnt, aber heute ist uns so alles egal. Wir haben wahrscheinlich auch alle solche Anhaftungen in unserem Herzen. Das ist ein Archetypus. Archetypus, also hoffentlich sage ich das jetzt richtig, bin leider nicht so gebildet, wie ich immer manchmal erscheinen will. Soweit ich weiß, ist Archetypus so ein immer wiederkehrendes Muster, was ganz ursächlich im Herzen der Menschheit verankert ist. Habe ich das richtig gesagt? Wer ist hier gebildet? Krishnacharan. Is all right? Gut. Krishnacharan ist unser Gelehrter. Mein Glück. So, also das ist ein Muster, was in jedem drin ist, zu Deutsch gesagt. Anhaftung. So, hier in diesem In diesem Text nun wird gesagt, dass jemand, der diese Anhaftung an die eigenen Pläne fallen lässt und sich völlig der Persönlichkeit Gottes anvertraut, die im Herzen ist, das ist eine große Seele. Ich lese gerade über Mutter Teresa. Mutter Teresa, eine einfache Nonne aus Skopje, ich kenne die Leute in Skopje, sind in Makedonien, die dann nach Indien kommt und dort in schwierigsten Umständen in Kalkutta plötzlich eine Stimme hört. Die Stimme des Herrn und unseres Herrn, und der ihr sagt, ich möchte, dass du zu den Ärmsten der Armen geht und ihnen in ihrem Leid beistehst. In Kalkutta heißt das Slums, zu den Leprakranken, den Bettlern, den Kriminellen, den Leuten, die auf dem Sterbebett liegen und um die sich niemand kümmert. Ne? Also ich möchte das von dir. Bis dahin sind die christlichen Mönche und Nonnen in sehr sorgsam abgeschotteten Missionen gewesen, die durch Gelder von der katholischen Kirche im Westen erhalten waren. Sie sind so in Kalkutta, könnt ihr euch das vorstellen, sind fast so noble Einrichtungen gewesen. Sorgsam abgeschottet von der wilden, unvorhersehbaren Armut der Slums und dieses chaotischen Indiens. Ne? Die Christen hießen in Kalkutta alle die Mems. Mems ist ein Name, wo man so sagt, ja, die Westler. Ne? Und jetzt hört also diese Nonne aus Skopje, Dobrodošli, eine Weisung vom Herrn, ich möchte, dass du diese Sicherheit dieser Konvents, dieser Mission verlässt und unter den Armen wohnst und denen ihre Wunden pflegst. Und Mutter Teresa hört diesen Auftrag und ist ja als Nonne, den man nennt die Superior, die Abte und so Beichtväter, und da gab's den Beichtvater, Father Exams über ihr und den dann natürlich den Bischof und sagt ihn, ich möchte jetzt eine eigene Mission aufmachen und zu den Armen in den Großstadtdschungel gehen. Und die schlagen sich natürlich die Hände über den Kopf zusammen. Ist das irgend so ein super religiöses Gefühl in dir? Du weißt gar nicht, was das bedeutet. Willst du vielleicht nur zu Ehre und Ansehen kommen? Und sie kriegt also für mehrere Jahre, wird ihr das verboten, das zu machen, weil sich die Leute einfach Sorgen um sie machen, also die Oberen. Das passt gar nicht in die Idee der Kirche. In Indien müssen wir erstmal in Rom nachfragen, sagen sie, ob das statthaft ist. Und sie schreibt Briefe über Briefe, die ich da gerade lese, wo sie sagt, unser Herr Jesus hat so gelitten für Leute wie mich. Und er leidet noch immer für diese anderen leidenden Menschen. Ich möchte etwas tun, um sein Leid zu lindern. Das ist so ihr christlicher Anspruch. Und wenn ich nur ein Kind retten kann und ihr zeigen, ihm das Wunder der Liebe zeigen kann, das ist ja die Idee, durch Nächstenliebe zeigst du die Liebe Gottes, die er für die Kreatur hat, das ist die christliche Idee. Ist das kein Grund genug, den Versuch zu unternehmen? Und es geht also hin und her. Und der Abt, der Briefwechsel, wird langsam genervt von dieser super religiösen Nonne, die gar nicht weiß, auf was sie sich einlässt nach seiner Meinung. Und die etwas so völlig Unkonventionelles vorhat, was aus der Box ist. Und fragt, schreib mir jetzt genau nieder, was du genau willst. Und dann schreibt sie das nieder und er sagt, vergess deinen Plan für alle Ewigkeiten. Du bist dem absoluten Gehorsam mir gegenüber verpflichtet. Gott wirkt durch die heilige Einrichtung der Kirche und ich verbiete dir es. Sagt er nicht aus, versteht bitte den Konflikt. Es ist nicht, dass der der macht sich Sorgen. Und der hat sowas noch nie, hat an sowas überhaupt gar nicht denken können. Stell dir das mal vor, als Frau. Nadini sagt, ich will nach Kalkutta in die Slums. Und ich will da die unter den Leprösen Kirtans verbreiten, dass die endlich mal die Mercy von Lord Nityananda und Chaitanya erfahren. Du hast in Jamashtami gerade ein bisschen einen Schuss spirituelle Dosis gekriegt, jetzt übertreib bitte nicht. Nicht so würden wir sagen. Nicht? Du bist überenthusiastisch. Ne? Töfmann, würden wir sagen. Töfmann heißt so viel wie nur mal ruhig. Ne? Aber bei Mutter Teresa klopft jeden zweiten Tag wieder der Herr im Herzen an und sagt, was ist mit unserer Mission? Und schließlich, ich weiß noch nicht, wie es ausgeht, also ich lese noch, aber wir wissen ja, dass sie es letztendlich dann durchgebracht hat. Nicht? Und Radhanand Maharaj hat Mutter Teresa in Indien besucht, als er selber ein Sucher war und hat gesehen, die lebte da in einer kleinen Wohnung zu der Zeit, hatte riesen Nahrungsmittelverteilung gemacht. Alle ihre Schwestern lagen erschossen auf dem Boden. Sie haben so richtig Nahrungsmittel verteilt und die Wunden gepflegt. Und die kleine Nonne aus Skopje, die Begründerin dieses Ordens, stand also in der Küche vor einem Riesenberg von Töpfen, die sie selber abwusch. Und Radhanand Maharaj fragte, kann ich helfen? Und sie sagte, ja, gerne. Und sie haben dann zusammen Töpfe gewaschen. Und Mutter Teresa sagte dann mit so einem richtig verklärten Blick, es gibt nichts Schöneres, als sich für die Mission unseres Herrn aufzuopfern. Hare Krishna. Ja, sagte Radhanand. Also wenn du das sagst, dann ist das so. Nicht? Also die hat, also ich denke, wir können alle unseren Hut abnehmen hier, die hat sich total verlassen auf den Herrn im Herzen und auf die Weisung, die sie da bekommen hat und hat das auch durchgesetzt gegenüber einem, ich will das nicht kritisieren, wie sagt man, einem Regelapparat der Kirche. Ne? Und das ist hier, worüber hier gesprochen wird. Das Thema, sich völlig zu verlassen auf die Führung des Herrn im Herzen. Unseres lieben Herrn. Ich wollte mal jetzt einen Ausflug in eine andere Tradition unternehmen. Und ich glaube, wir alle stehen vor so einer Frage, ja, wie kann man dazu kommen? Also so einfach ist es nicht. Prabhupada sagt hier, das ist für die Narottamams, die Leute, die sind die Besten oder die Menschen. Nicht jemand wie ich, nicht? Also der so ein Lauwarmer ist. Das ist schon eine gewisse Stufe. Da muss man schon, das kann man auch nicht künstlich machen. Und Prabhupada spricht da auch drüber. Man müsste dazu zu dem Verständnis kommen, dass der Herr immer bei einem ist. Man macht fern von zu Hause in einem finsteren Urwald leben. Doch ein gefestigter Gottgeweihter weiß sehr wohl, dass er nicht allein ist. Der höchste persönliche Gott ist bei ihm und kann seine aufrichtigen Geweihten in jeder misslichen Lage beschützen. Hare Krishna. Gestern war Murali bei mir und hat mir einen Text vorgelesen von einer jungen Musikkapelle, die da auch so sprechen darüber, dass man nie so allein ist, nicht? Dass wirklich Krishna immer da ist. Nun, lass uns mal sehen, wie wir diesem Thema, also künstlich dahin zu kommen, das wäre Selbstmord. Oder künstlich das zu imitieren. Aber lass uns mal sehen, wie kommt man da, gibt es da eine Möglichkeit, natürlich hinzukommen auf diese Stufe? Anscheinend schon, wenn man Prabhupads Bücher liest. Er sagt, ein Narottama oder Mensch ersten Ranges zu werden, der völlig auf den höchsten Herrn Sri Krishna vertraut, ist nicht jedem gewöhnlich Menschen möglich. Es heißt in der Bhagavad Gita, also das würde ich jetzt gerne euch auch vorlesen, das Kapiteltext 28, es heißt in der Bhagavad Gita 7,28, dass, jetzt gucken wir alle auf Karuna, Krishna Karuna, deswegen werde ich mal nicht weiterlesen, danke. Ja. Seid ihr interessiert, darauf zu kommen, wie man zu diesem Maße an Gott Vertrauen kommt, dass er mein Herz ist? Frank, ist es okay oder ist es zu hart, die Dose? Ist okay. Gut. Gut. Ja, es ist vertrauliches Wissen, was wir jetzt bekommen. Da muss man erstmal nach der Qualifikation fragen in der Zuhörerschaft, ob die das schon hören kann, diesen Bereich des Wissens. Also es heißt in der Bhagavad Gita, dass nur jemand, der von allen Spuren sündiger Handlung gänzlich frei ist, voll auf den höchsten Herrn Sri Krishna, den persönlichen Gott, vertrauen kann. Also du müsstest frei werden von den Spuren sündiger Handlung, das heißt auch materieller Wünsche. Das sind die Spuren sündiger Handlung. Du tust eine Handlung und dann hinterlässt es in einem auch eine Spur, das wiederzumachen. Ich habe an einer Umfrage teilgenommen über das Zölibat jetzt neulich und da war so die Frage, wie, ob ich selber das Zölibat immer eingehalten habe. Und ich habe gesagt, äußerlich schon. Also das ist irgendwie wie eine Sichtung. Selbst in meinem Karmi-Leben war ich beschützt. Obwohl ich also schon an der westlichen Kultur partizipiert habe, also teilgenommen habe. Aber innerlich frage ich mich nicht, was immer im Geist manchmal vor sich geht. Und das sind eben die Spuren vorangegangener Tätigkeiten in einem anderen Leben, die da noch sind. Die sind einfach da. Nützt nichts, das zu verheimlichen. Das ist einfach bedingtes Leben. Ne? So, erst wenn du wirklich frei bist von diesen Spuren sündiger Handlung, dann kannst du ganz und gar dich Krishna vertrauen. Da könntest du jetzt losgehen und sagen, ich gehe nach Frankfurt und mache einen Tempel auf. Ich Geld ist kein Problem. Wer braucht denn Geld heutzutage? Ich preache einfach. Ne? Krishna ist mit mir. Der kann alles machen. Das ist eine hohe Stufe. Krishna. Prabhupada hat, es ist sehr interessant, wenn man Prabhupadas Büchern liest. Frank hat das mal gemacht, eine ganze Zeit. So jeden Text, den Prabhupada zitiert, dann auch mal nachlesen, wo der auftritt. Das möchte ich euch total empfehlen, weil du dann erst wirklich in das philosophische Denken so richtig reinkommst. Hier sagt Prabhupada also, es heißt in der Gita, dass nur jemand, der von allen Spuren sündiger Handlung gänzlich frei ist, voll auf den höchsten Herrn Sri Krishna, den persönlichen Gott, vertrauen kann. Und dann ist hier der Vers, den er zitiert, Menschen, die in vorangegangenen und im gegenwärtigen Leben fromm gehandelt haben und deren Sünden vollständig getilgt sind, sind frei von den Dualitäten der Täuschung. Und sie beschäftigen sich mit Entschlossenheit in meinem Dienst. Also es ist anscheinend auch nötig, sagt Prabhupada, also sagt Krishna hier, im vergangenen Leben auch frei von Sünden gewesen zu sein, sodass man von diesen sündigen Auswirkungen, darunter sind auch die Wünsche, einfach frei ist. Das ist kein Thema für einen. Ne? So wie kommen wir denn in diese Richtung hin? Wie kommen wir denn dahin? In der Erläuterung gibt Prabhupada uns eine totale heiße Spur. Im Srimad Bhagavatam heißt es, dass man den Gottgeweihten dienen muss, wenn man tatsächlich befreit werden will. Man muss den Gottgeweihten dienen. Aber diejenigen, die mit materialistischen Menschen Umgang haben, befinden sich auf dem Pfad, der zum dunkelsten Bereich des Daseins führt. Tamodwaram, Yoshitam, Sangi, Sangam. Die Geweihten des Herrn reisen deswegen über die ganze Erde, nur um die bedingten Seelen aus ihrer Illusion zu befreien. Solange man sich nicht wieder in seiner wesensgemäßen Stellung befindet, ist es nicht möglich, die höchste Persönlichkeit Gottes zu verstehen oder mit Entschlossenheit voll in seinem transzendentalen, liebevollen Dienst beschäftigt zu sein. So, kommen wir zurück zu Dhritarashtra. Dhritarashtra hatte so große moralische Übergriffe gemacht, also Übergriffe heißt Verletzungen der Moral gemacht, dass der einfach nicht dazu kommen konnte, ein Narottama, eine große Seele zu werden. Aber er konnte wenigstens dem weltlichen Leben entsagen. Vidura predigte zu ihm diese Texte, die wir heute betrachtet haben. Mach dich auf, verlasse dein Zuhause, du lebst jetzt bei Yudhishthira, dem du nur Leid zugefügt hast. Und dann kratzt er ein bisschen an das Ego von Dhritarashtra. Und du nimmst die Krümel entgegen, die dir der Mörder deiner 100 Söhne vorwerft. So heruntergekommen bist du, alter Knacker. Schon. Ne? Also das haut direkt aufs Ego. Das motiviert sehr. Du musst jetzt unbedingt diese Situation verlassen, wenn du noch irgendwie etwas aus deinen verbleibenden letzten Stunden machen möchtest, die du noch hast. Geh auf und zieh nach Norden. Das sind die Himalaya, das Himalaya-Gebirge. Da solltest du deinen Körper dann aufgeben, wenn deine Zeit kommt. Warte nicht hier. Warte auch nicht, denn bald kommt schon das Kali Yuga und wird dich total noch mehr moralisch untergraben. Geh nach Norden, geh den Weg der Entsagung, geh den Weg des großen Abschieds. Das heißt es, nach Norden zu gehen. Den Weg des großen Abschieds zu gehen. Hare Krishna. Dhritarashtra hört das und nimmt dann über Nacht, ohne irgendjemand etwas zu sagen, geht er mit Vidura, seinem Bruder und Gönner und letztendlich Retter aus dem Palast und stirbt dann irgendwo in den Wäldern des Himalayas einen glorreichen Tod, nachdem er die letzte Phase seines Lebens in Buße und in Buße zugebracht hat, für die Sünden, die er ausgeübt hatte während seines Lebens. Ne? Ihm war es aber nicht möglich, sich völlig auf Krishna, im Krishna-Bewusstsein zu orientieren. Da war er zu bedeckt noch. So, meine bescheidene Leseart dieses Textes oder Interpretation möchte ich nicht sagen, so wie ich das verstehe, diese Texte in dem 13. Kapitel des ersten Kantos, müssen wir wirklich die Zuflucht suchen bei den Lotusfüßen eines reinen Devotees, bei Srila Prabhupada, um mit diesem Impuls gesegnet zu werden, tatsächlich aufzubrechen aus einem Leben, was uns nicht glücklich macht im Innersten. Und ein Devotee, wir brauchen diesen Impuls, der kommt nur von einem reinen Devotee. So kommt Bhakti in diese Welt hinein. Und dann können wir dieses wundervolle Leben führen, wo wir einfach so glücklich sind, weil wir Zuflucht beim Herrn gefunden haben. Oh, mein lieber Herr, ich habe Zuflucht bei dir gefunden, singt Bhaktivinoda Thakur. Alle meine Sorgen sind vergangen. Hast du nicht deine Kühe in Vrindavan beschützt? Hast du nicht den Berg Govardhan emporgehoben, um deine Devotis vor den Regenfluten zu schützen, die Indra geschickt hat? Hast du nicht Parikshit Maharaj beschützt? Hast du nicht Draupadi beschützt? Hast du nicht all deine Devotis über die Jahrtausende beschützt? Ich bin so froh, dass ich dich endlich gefunden habe. Und ich bin auch so froh, dass du mich gefunden hast. Alle meine Sorgen sind jetzt weg. Ich sehe nur noch Glück in allen Richtungen. Das ist, was eine hingegebene Seele singen kann. Nicht? Das empfindet er auch so. Weil er plötzlich den einzigen Schutz, die einzige Beziehung zu Krishna realisiert hat. Ich glaube, hier in Goloka Dham ist es relativ einfach, den Schutz des Herrn zu sehen. Ich habe gestern mit einem Devotee gesprochen von Goloka Dham, sehr nice Devotee. Und wir haben nachdem wir über philosophische Themen gesprochen haben, haben wir ein bisschen für uns so geplaudert und unsere Verwirklichung von Goloka Dham, also diesem Projekt, so mitgeteilt. Und ich habe ihm gesagt, weißt du, was ich gelernt habe auf Goloka Dham? Ich habe gelernt, dass Krishna alles hier kontrolliert. Denn wenn das nicht so wäre, gäbe es Goloka Dham nicht mehr. Ganz einfach. Krishna managt die Kasse sogar. Das ist ganz, ganz offensichtlich. Zum Beispiel, ich will euch sagen, eigentlich ist es geheim zwischen Murali und mir. Murali, keine Sorge, ich tue jetzt im Grunde gibt es gar keine, ist alles so transparent heutzutage. Nicht? Jeder kann alles sehen. Nicht? Aber ihr wisst ja, wir haben hier ein paar Schulden, um es ganz höflich auszudrücken. Und wir haben gestern, wir haben dann Tja, das ist richtig intensiv. Wenn du so Schulden hast, das heißt, du musst 800 Euro im Monat aufbringen, um das einfach in die Bank zu geben. Und dann geht der Schuldenberg von so riesen Beträgen über 100.000 Euro, geht denn nur für ein Jahr mal so 2.000 Euro runter. Das ist wie ein Sandkorn, der plötzlich von dem Berg hier runter geht. Das nimmt gar keiner wahr, kannst du gar nicht sehen. Und Murali hat jetzt gesagt und mich auch restlos überzeugt, wir müssen das jetzt abtragen, so schnell wie möglich. Nicht auf diese Kleckchenweise, wo nichts geschieht, sondern, ja, da bin ich ja auch dafür. Und dann haben wir mal versucht, so mit Jamashtami, haben wir gesagt, gib das Land für Krishna zu. So, ich habe gedacht, ja, da werden vielleicht werden wir, I don't know, also die Bodhis sind nicht so wohlhabend mehr. Heutzutage ist das alles so inflatös, die Zeit, nicht? Und vielleicht werden 1.000 Euro zusammenkommen, dann können wir schon Juche rufen, nicht? Aber dann ist es also wirklich, haben die Bodhis in ihrer Güte einfach über 8.000 Euro gespendet, was ein großer Betrag ist für arme Leute, nicht? Und das, da haben wir dann gesehen, das war Radha Madan Mohan, der ist einmal in das Herz gegangen und hat gesagt, geh jetzt zu dem Stand da und kauf dir so einen Quadratmeter bitte, nicht? Und dann, ja natürlich, gehen die Bodhis aus dem Tempelraum und kaufen sich so einen Quadratmeter. Übrigens, ich habe mir auch einen gekauft. Ich bin direkt hier vor diesem Fenster, habe ich mir den Quadratmeter. Kadamba Kadana Maharaj hat diesen Quadratmeter. Ich empfehle euch dahinter, man kann ja unbegrenzt da anbauen, aber die Hauptsache, man sieht durchs Fenster durch. und so. Also das ist Krishna, der dann im Herzen so der was macht. Und ich glaube, wenn wir Damodar Priya jetzt zum Beispiel fragen würde, oder auch Manjulali, als sie so viel Service hier gemacht hat, die Bodhis oder Mahachandra, die direkt auf dem Altar sind und direkt in den Dedis Service da bringen, nicht? Du kannst einfach sehen, die Dedis leben. Die machen was. Und die haben irgendwie, sind die so merciful, dass sie hier sind mit uns und den, ich sag's jetzt mal auf Norddeutsch, den Laden schmeißen. Das kann keiner verstehen. Schmeißen heißt so wie hinwerfen, so nicht. Also alles am Leben halten. Und ich persönlich denke, dass wenn wir so über Gottvertrauen sprechen und uns hingeben und ich weiß ja, wie das ist, wenn man das hört. Mir geht's ja genauso wie euch. Ja, das ist eine sehr hohe Ebene und ich würde schon so gerne dahin kommen, aber es ist nicht so einfach. Du hast ja selber vorgelesen, dass es nicht so einfach ist. Prabhus, es ist recht, hier auf Goloka Dham kannst du das sehr leicht praktizieren. Du brauchst einfach nur zu denken, ich mache jetzt Service für die Dedis. Peng. Ist ja niemand braucht sich da so wie Mutter Teresa jetzt ins Elend zu stürzen. Irgendwie was du tun kannst. Was in deiner Möglichkeit ist. Wir haben eine neue Brahmane eingeweiht, die eben auf dieser Grundlage ihre Brahmanen Einweihung genommen hat. Und da ist natürlich, muss man in der Familie präsent sein und die Dinge. Aber da sind, was immer möglich ist, kann man zu Radha Madan Mohan geben. Ne? Was leicht möglich ist. Das ist nicht, dass wir jetzt so versuchen sollen, den höchsten Avotarman zu imitieren und nicht mehr schlafen und nicht mehr essen. Und das machen wir genau einen Tag und dann sind wir auf dem Kreuz, nicht? Sondern dass wir tun, was möglich ist. Und ich möchte euch alle inspirieren, auch wenn ihr nicht auf Goloka Dham lebt, einfach mal in Betracht zu ziehen, vielleicht einige Zeit hier zu sein. Ein Monat, wenn nicht so viel los ist wie Jamashmi, das ist unglaublich beschaulich hier. Manchen ist es fast zu beschaulich. Also beschaulich. Es ist sehr kontemplativ hier. So kann man das sagen. Ne? Und da einfach eine, also ist richtig, man kann hier richtig einen Retreat machen. Übrigens, das würde ich euch empfehlen, auf die Webpage zu setzen. Retreat, das ist das Schlagwort heutzutage. Jeder will Retreat machen. Das ist nur das Wort Murali. Das ist das Zauberwort heutzutage. Wir haben einen Ort für Retreat. Mit Falken. Und zwei Bächen. Einfach ein bisschen die Natur beschreiben. Ausgedehnten Spaziergängen, wo man nur Rehe trifft. Ist ja nicht gelogen. Ich gehe ja immer spazieren. Man trifft nur Rehe. Und gestern sind wir durch den Wald gegangen, da hat's gefaucht, da war ein Fuchs anscheinend. Ne? Wer will denn nicht sowas heutzutage? Das ist so stressvoll, das Leben, und ein Retreat, können die denn zum Morgenprogramm kommen oder zu irgendwas, was wir hier gestalten können ans spirituellen Programm. Ihr werdet sehen, also wenn man Vaishnava das Schlagwort gibt und Vaishnava tut ein bisschen so, ich denke, da muss jemand was schreiben, wenn ihr wollt, kann ich euch das auch versuchen zu schreiben. Also ich bin, ja doch, kann ich, weiß ja, wie man solche Dinge formuliert, was denn Retreat ist, und dann einfach, komm, mach Retreat. Super vegetarische. Du brauchst gar nichts neu dazu zu machen. Es gibt ja schon so viel Prasadam. Prasadam kochen wir so und so. Super Sweets gibt es bei unserer Mataji. Also mein Namensgedächtnis ist mir nach der Operation weg. Wie heißt du denn nochmal? Madhavi, wer denn sonst? Bei Madhavi gibt es die Super Sweets. Ne? Ja. Und was gibt's noch bei uns? Eine interessante spirituelle Gemeinschaft, die im Werden ist. Honig von frischen Bienen. metergroße Kürbiskerne, also Kürbisse. Adler, wirklich?
Ja, richtige Adler. Im Fuhlenberg sind zwei Nester und die fliegen runter. Bei mir im Land manchmal steht da so ein großer Adler hoch. Also fantastisch.
Mit echten Adlern. Das ist doch schon was. Und dann einfach das so beschreiben, was da ist. Und dann kommen bestimmt Leute und vielleicht werden einige beim Charme von Radha Madan Mohan hängen bleiben. Ne? Also ich denke, wir müssen alle kreativ denken, und auch ihr, Armin ist hier, Hendrik und Nadine, und Krishna Charan, du musst doch manchmal studieren, intensiver Diplomarbeiten schreiben kann man sich ein Zimmer hier nehmen? Kann man mit Murali sprechen und sehen, wie das geht? Und vielleicht so, ja, ein bisschen mithelfen. Also hier bei Madan Mohan, das muss ich wirklich sagen, siehst du, also ich sage das jetzt nicht wie so ein Pep-Talk, das ist wirklich so, die wirken einfach. Und entweder du machst dein Herz zu für das, dann siehst du es nicht, oder du machst es auf, dann sieht das jeder, sogar die Ameisen hier. Nicht? Das ist also unglaublich, wie die Deities wirken. Also zu dieser Hingabe und diesem sich einstimmen auf Krishnas Plan geht es meines Erachtens sehr gut, wenn man Zuflucht sucht bei Devoti, der einem den Impuls geben kann ins Herz und Zuflucht bei den Dedis. Ich nehme an, jeder Tempel wird Ähnliches sagen über seine Dedis, aber ich habe es wirklich sehr erfahren bei Radha Madan Mohan. Besonders wenn man ihnen dient. Also wenn du was tust für sie, dann werden die unglaublich beredsam. Also dann tun die, also dann sagt ja Krishna, in dem Maße, wie man sich ihm Yeyatamang Prapadyante, in dem Maße, wie man sich ihm hingibt, Prapadya ist hingeben, oder übersetzt das Prabhupada, in dem Maße, wie sagt Prabhupada das? Wisst ihr das nochmal? Yeyatamang Prapadyante? Ja, aber wie übersetzt er das? Ich guck mal ganz kurz. STUVWXY. Na? Es lohnt sich zu warten. Ja, 4:11. Alle belohne ich in dem Maße, wie sie sich mir ergeben. Jeder folgt meinem Pfad in jeder Hinsicht. O Sohn Pritas. Also, gerade Madan Mohan macht das wirklich dem Maße, wie man sich ihn ergibt. So belohnt er. Und das kann man hier wirklich sehr gut praktizieren. Hare Krishna. Ich bin ans Ende gekommen. Ich hoffe, dass ich euch spirituell erreichen konnte. Ich möchte jetzt sehen, ob ihr irgendwelche Fragen habt zu dem Text, zum Inhalt. Ananda Vardhan. Spuren sind sogar von den Spuren. Ja.
Die Spuren. Ja. Aber wie ist es, wenn man trotzdem eine Stimme im Herzen hört, die einem sagt, so, kann man darauf vertrauen? Oder wenn man dann frei ist und zündet, braucht man dann überhaupt die Stimme im Herzen oder so? Und dann macht man irgendwas und kriegt eine. Also mir geht es um die Stimme im Herzen.
Ja, ja. Ich weiß nicht, ob es noch die alten Radios gibt, die ich kenne. Das dreht man so und dann geht so eine rote Nadel so auf so einen Sender, gibt's das? Und wenn man da richtig eingestellt ist, ja, dann ist man heutzutage, weiß man ja nicht, was die mit der Technik machen, ne? So, wenn man die Stimme Krishnas hören möchte, muss man eben sich auf den Krishna-Sender einstellen, sozusagen. Und dieser Sender ist überall da, ist immer da. Doch wenn wir noch so mit eigenen Plänen ausgestattet sind und mit eigenen Dingen, dann hören wir so viel Nebengeräusche noch. Es ist bekannt, dass gerade in für esoterische Menschen. Der ganze Äther ist voll mit irgendwelchen Leuten, die was zu sagen haben. Also die feinstofflichen Wesen. Es gibt, ich weiß es nicht, ob man das so, doch ja, es gibt so Apparaturen, habe ich mal gehört. Du kannst die so einstellen und dann hörst du, auf jedem Quadratmeter sind irgendwie so von alten Gebäuden sind so 50 Leute noch, die da sind. Wir haben in der Vedenakademie etwas davon festgestellt, als die Dorothea von Stumpfeld beim vedischen Salon dabei war. Da gibt es in der Vedenakademie in Berlin, es sind ja wunderschöne Räumlichkeiten, eben ein Platz, wo sich kein Mensch hinsetzen wollte, weil es so eine einfach eine unheimliche Atmosphäre da ist. Und jetzt hat jetzt diese Person, Dr. Med, Dorothea von Stumpfeld, ist da dann hingegangen. Und die kann anscheinend Tuchfühlung aufnehmen in diesen Wesen und hat dann in der Stimme dieses eines Geistes gesprochen. Das war so unheimlich. Man wollte also nur noch raus aus dem Zimmer und durchs Fenster sich abseilen. Also es war richtig unheimlich unangenehm. Warst du dabei? Hast du gehört, oder? Das ging dir durch Mark und Bein. Da war nämlich einer, also wenn ich gebe es jetzt nur so wieder, wie sie es gesagt hatte, der wurde da umgebracht in dieser Stimme, in diesem Teil des Zimmers und lag dann längere Zeit, bis er aufgefunden wurde, also der Leichnam, und dann anständig kremiert wurde. Und weil der fand das einfach so gemein und unmöglich, dass er da umgebracht wurde. Kann man ja verstehen. Dass er sich nicht lösen konnte und immer noch gegenwärtig war. Ich sage jetzt mal, also ich weiß nur eins, als der dann ihre Stimme benutzen konnte. Ich habe gedacht, das muss ich mir nicht auf meine alten Tage zu. Ich wollte fluchtartig, weil ich sehr sensibel bin für solche Sachen, den Raum verlassen. Aber ich konnte nicht, weil ich wie angewurzelt fest war. Und da habe ich gedacht, ja, also wenn ich richtig gewollt hätte, hätte ich es geschafft. Aber dann habe ich gedacht, well, das Gute, schaue ich mir das eben an. Man kann ja nur lernen im Leben. Nicht? Und dann hat die ihn da so erlöst und er ist dann immer klarer seine Stimme geworden und hat sich dann verabschiedet und gesagt, ist okay, ich gehe jetzt weiter. Danke für die Hilfeleistung. So, der ganze All ist voll, also alles ist voll mit verkörperten. Hier in Goloka Dham, also wenn wir schon mal esoterisch sind, dann ziehe ich jetzt auch einen nach. Ich habe ganz viele Wesen hier schon gesehen. Freundliche Wesen. Besonders als ich kam, im Karuna Bhavan, da war alles voll mit denen. Und habe dann mit denen einfach geredet. Habe gesagt, ich bin jetzt hier, ist das okay für euch? Also, dann haben die mich beobachtet für ein paar Wochen, ich habe mein Bestes gegeben, so wie ich lebe. Und dann sind sie umgestimmt und haben mir immer die Schuhe richtig hingestellt. Also ich habe das richtig mal getestet. Dann habe ich die Schuhe so hingestellt, so bin ich so rausgeschlüpft und dann waren die am anderen Morgen alle so. Und normalerweise machen das ja so hingegebene Matajis, nicht? Solche Sachen. Tun einem auch möglichst noch Rosen da rein. Und wenn man da so reingeht, dann. Denk doch mal nach. So Maria Raum mit euch, damit ihr das so versteht. Ne? Hare Krishna. Das ist ja gut gemeint, ich sage hier gar nichts. Dann ist Burijan extra gekommen, um die auch zu sehen. Und dann sind wir durch den Wald gegangen und haben versucht, die zu finden. Aber dann, wenn man die dann sehen will, dann kommt natürlich niemand. Und dann, Hare Krishna. So. Ich bin sofort hier, oder ich bin noch bei der, ich bring's aber sofort ein. Also es kann nur noch 30 Sekunden. Du musst sicher sein, dass du da keine Störgeräusche mithörst. Und dazu ist es dann wichtig, noch ein bisschen zu warten, bevor du handelst und siehst, ob das immer wieder kommt. Und dann das auch zu überprüfen mit anderen Devotees, mit dem eigenen spirituellen Meister und den Schriften. Aber dann, es kann durchaus sein und ist sehr oft so, dass Krishna auch zu Devotees wie du und ich einer sind, sprechen. Nicht? Also das passiert schon. Ja, schon.
Du sagst, das waren ja Freunde.
Ja. Da gibt's, das sind jetzt die Wesen, von denen ich jetzt gesprochen habe, sind andere als die Dorothea von Stumpfeld da aus der Vedenakademie erlöst haben. Das sind einfach so Naturgeister. Und so wie, also so die da sind, da weiß die vedische Zivilisation sehr viel von, dass Bereiche immer unter verschiedenen Naturgeistern stehen. In Tibet sind die Nagas, die du besänftigen musst. In Amerika gibt es auch ein Naga im Menla-Institut, der dort identifiziert wurde vom Dalai Lama und den auch die Devotees schon gesehen haben, ein mystisches Schlangenwesen. Und so gibt es in der europäischen Kulturraum auch Wesen. Ganz verbreitet in Skandinavien sind die Trolls und Trolls heißen sie, ne? Elfen auch. Die Trolls sind nicht die sind ein bisschen zickig, ne? Ja, gröber, die Elfen, ne? Die gibt es also wirklich. Das ist nicht so, dass man das nur so sagt, ne? Da gibt es gute und dann, ja, die Trolls sind ein bisschen. Nicht ewig, Herr Schröder. Die haben nur eine andere Lebensspanne als wir. Nicht ewig. Ich denke, dass hier viele von den Wesen bestimmt die Mercy von Radha Madan Mohan gekriegt haben. Wie siehst du das, Alanandi? Bestimmt, ne? Ja, die haben große Möglichkeiten. Oh, du, da sind ganz viele, wenn ihr, also in Vrindavan gibt es ganz viel von denen. Zum Beispiel, was man in Vrindavan oft findet, sind entweder ganz große Seelen, die also wirklich fortgeschritten sind, Devatas und so, die da residieren, oder du siehst, da sind auch oft so Geistwesen, so wie Pujaris, die zum Beispiel Lakshmi veruntreut haben. Und ihr wisst, wie in Indien sind die Inder so angehaftet an Geld, weil sie so wenig davon haben. Und manchmal gibt es Pujaris, die sich so Spenden nehmen von den Deities und für ihre Zwecke ausnutzen. Und das ist ganz übel. Dann werden die geboren als, ja, also sind die da Geister und müssen den Gottgeweihte um Vergebung bitten, damit sie weitergehen können. Solche gibt es oft, solche Wesen da. Anyways, meine Praxis ist immer, Jetzt sind wir auf dieser Ebene, wir sind Menschen. Also, bevor ich zum Krishna-Bewusstsein kam, bin ich dem total nachgegangen und war also so begeistert, die alle, so viele zu treffen wie möglich von diesen Wesen. Aber ich habe gesehen, besser wir wenden uns den Pflichten des menschlichen Daseins zu. Also es ist kein Zufall, dass wir jetzt Menschen sind und lasst uns mit Menschen kommunizieren. Deswegen, nicht? Also ich würde euch da nicht empfehlen, dem jetzt nachzugehen. Ich habe das nur mal so erzählt, um meiner Vorlesung eine Würze zu geben. Siam-Nam.
Hast du so Beispiel gegeben, dass ich gehe nach Frankfurt oder jemand geht nach Frankfurt und macht ein Tempel auf und dann Geld ist kein Problem, Krishna liebt Geld. Meine Frage ist, wenn man wirklich volle Vertrauen in Krishna hat und dann ist es nicht Krishna in sozusagen unsere Wünsche beschäftigen, weil sie sind Krishna Diener. Nicht, dass wir immer was wünschen und Krishna soll das erfüllen. Das ist Frage für mich.
Das oh ja. Sehr gute Frage. Also als du anfingst zu fragen, habe ich gleich so gespürt in meinem Herzen, dass es wichtig ist zu vermitteln, dass wir als Devotees natürlich unsere Pflichten tun, die wir haben, dass wir uns in diesen Bereich hingeben. Und das ist, dass wir also nicht versuchen, den Weg anderer zum Beispiel zu imitieren. Ich glaube nicht, dass, ich könnte mir auch nicht vorstellen, dass du jetzt unbedingt das mal ausprobieren müsstest. Nicht? Mal sehen, wie das wirkt. Wir haben da unseren Bereich von Krishna bekommen im Allgemeinen, aber lasst uns deswegen nicht gleichgültig werden. Auch wir können wieder uns mehr hingeben, indem wir noch genauer hören, wie wir uns in unserem Bereich mehr Krishna ergeben können. Ne? Da gibt's zum Beispiel für dich ist es sicherlich nicht so, dass du dich hingibst, indem du nach Frankfurt gehst. Für dich ist es so, dass du auf Malta gehst. Ein Glück, das willst du ja auch. Also insofern du hast schon recht. Wir sollten in unserem Bereich bleiben, in our area. Mit Bereich meine ich also nicht nur geografisch, sondern auch also in dem Servicebereich, den wir haben.
Wie kann man entscheiden in einer Situation, ob das Krishnas Wille ist oder wir wollen Krishna beschäftigen sozusagen? Wie kann man das entscheiden, wenn wir Wunsch haben, dass Krishna eigentlich die Möglichkeit gibt,
den
Bodhi zu dienen, ist es auch so, dass wir Krishna sozusagen beschäftigen
können? Wie man das rausfinden kann. Also die Antwort, die klassische Antwort auf deine Frage ist, du müsstest einfach sehen, ob du diesen Impuls, den du verspürst, den müsstest du nochmal nachprüfen, indem du den spirituellen Meister fragst, die Devotees fragst und die Schriften. Das ist so diese Überprüfungsmöglichkeit. Darin kannst du sehen, ob das okay ist, was du vorhast. Krishnas Wille. Krishnas Wille. Ja, Krishnas Wille. Wenn wir eine Ebene tiefer gehen würden, müssten wir fragen, wann spricht dann Krishna zu einem oder zu wem spricht Krishna überhaupt? Und da kommen wir zu dem Punkt der Hingabe. Krishna spricht zu seinen hingegebenen Devotees, zu anderen spricht er nicht. Die hören nichts. Ich habe einmal einen Film gesehen von, den ich in meinen Seminaren verwendet habe oft, weil er mich sehr beeindruckt hatte. Es war ein Film vom heiligen Franziskus, der in eine unglaubliche Lebenskrise hineinkam. Der hatte ja den Orden der Franziskaner begründet, die eben ein Orden war von Menschen, die sich total von Gott abhängig machten. Und nachdem das gewachsen war, wollten also manche der Brüder, dass dort eine Regel erstellt werden sollte. Regel ist so wie eine Konstitution oder so Vorschriften, wie man lebt, wie man, nicht so eine Konstitution, verstehst du diesen Ausdruck? Constitution, some laws, Gesetze. Aber Franziskus von Assisi wollte eben, dass es nur ein Gesetz gab, nämlich sich dem Herrn hingeben und seinen Willen tun. Und er wollte nicht, dass das alles in so einem Regelapparat und in Bürokratie endete, seine Mission. Und die wollten also etwas, seine eigenen Leute wollten etwas, was genau dem entgegenstand, was er eigentlich versucht hatte zu begründen. Das war ganz genau dem diametral entgegengesetzt. Und das hat ihn zur Verzweiflung getrieben. Und dann ist er also nach den Augenzeugen auf den Berg, auf einen Berg gegangen, ich glaube, der hieß sogar, oder heißt jetzt Monte Veritas, der Berg der Wahrheit. Und dann wollte er wissen, was sagt denn Gott dazu? Seine Mission drohte auseinander zu klaffen. Er war ein alter, kranker Mann am Ende seiner Kräfte und war jetzt alles für die Katz, was er gemacht hatte? War alles vergebens? Er konnte diese Frage nur von einem beantworten lassen, nämlich von Gott selber. Und geht er dann den Berg hoch und ist so schön. Also es gibt ja auch Schauspieler, die können auf Kommando weinen und alles Mögliche. Mit Chili-Puder machen die das ins Auge, in Indien jedenfalls. Und dann haben die das so schön gefilmt mit Chili-Puder und allem. Dann hat er so, der Schauspieler so gesagt, speak to me, speak to me. Also immer wieder, es ging einfach so richtig rein. Oh ja, hoffentlich kommt es zu der gewünschten Kommunikation. Speak to me, schon wieder. Und dann hat er immer gerufen, speak to me. Und dann irgendwann ist dann eben ein Signal gekommen, wo der Herr auf christliche Weise zu ihm gesprochen hat, sodass er das auch christlich verstehen konnte. Er hat die Wundmerkmale von Jesus bekommen, was in dieser Tradition die höchste aller Ehren ist. Es ist also akzeptiert worden von Gott und seine Bemühung auch. Tja. Wer zu wem, wann spricht Krishna zu uns, Syamna? Lass uns weiter unser Bestes geben und ehrlich und offen mit Krishna umgehen und ihn einfach versuchen, voll und ganz zufriedenzustellen. Entsprechend unserer Möglichkeiten. Krishna. Wie sehr wünschen wir uns Klarheit statt Unklarheit? Wie sehr wünschen wir uns absolute Sicherheit? Wie sehr wünschen wir uns auf unseren Wegen als Menschen die Führung des Herrn in jeder Sekunde unseres Menschseins? Wie sehr wünschen wir uns trotz all unserer Schwächen, dass wir das Ideal ganz klar vor Augen sehen und dass es uns vielleicht für kurze Augenblicke berührt, dieses Ideal. Aber sehr oft sind wir in Unsicherheit, in Unwissenheit, in Verzweiflung. Und genau in diesen Momenten macht das geschehen, was uns qualifizieren. In diesen Momenten mögen wir endlich dazu kommen zu sagen, ich weiß nicht, ich kann das nicht selber lösen. Ich habe jetzt nicht den Durchblick, aber ich vertraue einfach auf dich, Krishna. Und unser Vertrauen macht sich darin äußern, dass wir einfach geduldig sind. Geduld in solchen Situationen und Ausharren ist ein Symptom der Hingabe, des ergebenen Lauschens, wenn du so willst. Und selbst wenn nichts kommt, wenn diese Sicherheit nicht kommt, ja, wir können sicherlich unseren Spiritual Meister fragen, die Schriften oder Devotees, aber manchmal ist es so, dass auch durch diese Kanäle nicht die Antwort kommt, die unserem Herzen Frieden gibt. Das ist manchmal so. Krishna hält nämlich die Antwort zurück noch. Er will noch sehen, dass unser Herz weich wird. Er will das noch sehen. Er bereitet uns noch vor. Also ich will euch mal eins sagen, ihr Hare Krishnas. Vorsicht anschnallen, jetzt wird's gefährlich. In dieser Situation des geduldigen Ausharrens, in dieser Situation des auch Schmerz ertragen Könnens, da passiert manchmal sehr viel mehr als in den sogenannten Erfolgsmomenten, die wir haben im Leben. Da wirst du nämlich geprägt, da wirst du geformt, da geschieht die richtige Arbeit an dir, die Arbeit, die du am liebsten nicht möchtest. Am liebsten wäre es dir, alles läuft glatt, alles ist mit Zucker übergossene Sahnetorte. Weiß nicht, ihr wisst schon, was ich meine. Das ist jetzt eine unbekannte Präparation. mit Mandelmus und Nougat, träum, eingelegte Datteln, mit Schlagsahne drauf, also rede ich jetzt mal. Und dann denken wir, Bliss, das ist echtes spirituelles Leben. Hare Krishna, was für ein Irrtum. Schaut euch die großen Devotis an, die Pandavas, die verbannt waren, 13 Jahre. Im Urwald. Ach, Krishna, Urwald. Ihr wisst gar nicht, was Urwald ist, ihr jungen Leute von heute. Es gibt gar keine Urwälder mehr. Alles ist unter dem Forstamt kultiviert. Indien gibt es. Da kommt man nicht durch den Urwald. Wisst ihr das? Da ist alles zugewachsen. Da kommst du keinen Meter vorbei. Es tut weh. Dornen sind da. Lauter Boden, wie nennt sich das? Eklinge, die einem auf die Füße gehen und einem das Blut aussaugen. Hare Krishna. Ja. Die ist gar nichts im Vergleich zu einem Urwald. Krishna. Das war ihr Leben, das war ihre Situation. Krishna. Ein Tipp, der von meinem Herzen kommt. Liebe Devotees, studiert Prabhupads Bücher, wirklich. Und wenn ihr, oder was ich auch so empfehle, dies ist so ein tolles Buch, kennt ihr das? das ist so eine Guidance, ist so ein Overview, so ein Überblick über das Bhagavatam. Ist im Grunde genommen voll mit Prabhupads Erläuterungen und so weiter. Das gibt mir so viel Freude. Ich bin so inspiriert. Heute zum Beispiel, alles, was ich erzählt habe, ist von diesem. Also ist Prabhupads so zusammengebracht. Ne? Wie es heißt, fragt ihr euch? Unveiling His Lotus Feet von Burijan Prabhu. A detailed overview of the Srimad Bhagavatam, Cantos 1 to 4. Krishna Charan, really wonderful. Your hunger is always satisfied when you read this. So, Hare Krishna. Ich komme jetzt so ins Erzählen, am besten höre ich jetzt auf. Quäle euch nicht weiter mit diesem langweiligen Vortrag. Alles Liebe und Gute für euch. Möge euer Leben ein gesegnetes Leben sein. Und ich wünsche euch alles Gute auf euren Wegen. Wir sehen uns bestimmt noch weiter. Ich werde wahrscheinlich bis Samstag hier sein sogar, weil wir uns nicht bewegen können zurzeit. Gorahari ist nach Genf gestern, um dieses russische Visum zu kriegen. Da gab es Riesenprobleme, nur weil ein Wort nicht stimmte die russischen Devotees geschrieben haben im Visa-Auftrag. Und jetzt sind wir hier gestrandet. Johann, der immer zum richtigen Zeitpunkt kommt. Hare Krishna. Der richtige Zeitpunkt ist alles, Johann. Ich wünsche euch also alles Liebe und Gute und Krishnas Segen auf all euren ekstatischen Wegen. Hare Krishna.